Amen dazu. Ja, ich darf euch das Schriftwort, also den Bibeltext, lesen zu der heutigen Predigt. Den finden wir in Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Pfingsten. Immer wieder das Gleiche. Immer wieder Erinnerung an das, was vor knapp 2000 Jahren geschehen ist. Mit Pfingsten und dem Heiligen Geist ist es ja immer so eine Sache. Nicht nur, dass Zeitgenossen, die mit dem Glauben, mit Kirche, mit Gemeinde nichts am Hut haben, schon schwer einordnen können, was das denn für ein Fest war. So ist es auch bei einigen Christen, dass sie eigentlich gar nicht genau so das einzuordnen mögen. Wenn man von Gott, dem Schöpfer, dem Vater spricht, da ist das irgendwie für jeden ein wichtiges Thema. Gott, der mich erschaffen hat, Gott, der das Leben schenkt, Gott, der mein Vater sein will. Das ist etwas, was uns, jeden Einzelnen von uns, ganz elementar angeht. Wenn man von Jesus spricht, vom Erlösungswerk, dann ist das auch ganz zentral. Jesus, der als Mensch auf diese Welt gekommen ist, der am Kreuz meine Schuld bezahlt hat, der auferstanden ist, mir neues, ewiges Leben geschenkt hat, das ist mindestens genauso wichtig, denn da geht es ja auch um mich und meine Zukunft. Aber wenn es dann Pfingsten wird und die Rede auf den Heiligen Geist kommt, dann werden viele Christen immer ein Stück zurückhaltender. Die treten dann leise einen Schritt zurück, weil da weiß man ja nicht so ganz genau. Der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, ist irgendwie nie so klar vor Augen. Das, was er tut, was er für Aufgaben hat, was er darstellt, wer er so ist, und das ist einem nie so richtig deutlich geworden. Der Heilige Geist, so weiß man noch, wurde zu Pfingsten, 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu, nachdem die Jünger in Jerusalem gewartet und gebetet hatten, auf die Gläubigen ausgegossen. Wir haben es davon vorhin gehört aus der Apostelgeschichte 2. Aber heutzutage gibt es darüber so viele Diskussionen, so viele Gruppierungen innerhalb der Christenheit, die ihre eigene Meinung haben, so viele Theologen, die alles so ein bisschen anders sehen. Und da blickt man doch als normaler Christ irgendwie überhaupt nicht so richtig durch. Und so tun viele an dieser Stelle genau das Falsche. Sie gehen nämlich dem Thema mit dem Heiligen Geist lieber aus dem Weg, weil sie dazu angehalten sind, ja als Christen nichts falsch zu machen und ganz sicher gehen wollen. Aber sicherlich ist es keine Sicherheit, dem Heiligen Geist und seinem Wirken aus dem Weg zu gehen. Denn wir schneiden uns von vielem ab, was der Geist uns geben will, wenn wir sein Wirken ignorieren. Was wollen wir heute also tun? Ich möchte keine bloße Lehrpredigt über den Heiligen Geist halten, damit wir hinterher ein bisschen mehr Richtigkeiten im Kopf haben. Sondern wir wollen heute Morgen vielmehr das tun, was wir sonst auch immer tun, wenn uns Dinge in unserem Glaubensleben unklar sind. Wir wollen zu Jesus gehen. Wir wollen ihn anschauen, wollen sehen, was er für Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht hat und was der Heilige Geist in seinem Leben für eine Rolle spielte. Wir haben gerade einen Text aus dem Matthäusevangelium gehört. Dieser ziemlich ähnliche Text steht auch im Lukasevangelium. Und da wollen wir jetzt hineinschauen. Wir werden feststellen, dass Jesus als Mensch auf dieser Erde auf verschiedene Arten den Heiligen Geist erlebt hat. Und wir wollen heute Morgen zwei Erfahrungen Jesu mit dem Heiligen Geist anschauen. Und wir werden feststellen, dass uns Jesus auch in dieser Frage ein Vorbild ist. Wir werden feststellen, dass seine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist auch unsere Erfahrungen werden sollen. Und wir werden feststellen, dass Jesus auch uns bei diesem Thema mit seinem Leben ganz praktisch erklärt, wie wir leben sollen und was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will. Mein erster Gedanke ist, der Heilige Geist vermittelt und bestätigt uns die Liebe Gottes. Da lesen wir in Lukas 3, diesem Paralleltext, Vers 21 und 22, zunächst folgenden Text. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das Erste, was der Heilige Geist im irdischen Leben Jesu tut, ist, dass er ihm hier bei der Taufe noch einmal deutlich macht, wie sehr der Vater im Himmel ihn wirklich liebt. Könnte man natürlich jetzt fragen, war das bei Jesus unbedingt nötig? Der wusste doch, wer er war, der wusste doch, woher er kam. Das ist richtig. Aber offensichtlich wollte Gott, der Vater, dass Jesus hier vor Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, vor all den Schwierigkeiten, vor all den Versuchungen, vor all den Herausforderungen, es durch den Heiligen Geist noch einmal ganz deutlich spüren und erleben lassen, dass der Vater im Himmel ihn liebt und zu ihm steht. Und sehen wir, und das ist etwas, was der Heilige Geist heute genauso an uns und in unserem Leben tun will. Gott möchte, dass wir als Christen seine Liebe als Christen deutlich erfahren und deutlich erleben. In Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in dein Herz. Es heißt hier, die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Nicht in unseren Kopf. Und sehen wir, in unserem Kopf, da kommt die Liebe Gottes schnell rein. Da brauchen wir nur ein paar Bibelverse lesen. Da muss dir nur jemand sagen, Jesus liebt dich oder Gott liebt dich so, wie du bist. Und dann ist es eigentlich klar, Gott liebt mich. Aber ich denke, ihr habt auch schon gemerkt, der weiteste Weg auf dieser Welt ist ungefähr 41 Zentimeter. Das ist nämlich der vom Kopf ins Herz. Manchmal ist er ein bisschen weiter, wenn durch irgendeine Angst uns das Herz in die Hose gerutscht ist, dann wird der Abstand ein bisschen größer. Aber ansonsten sind das circa 41 Zentimeter. Aber es ist trotzdem der weiteste Weg auf dieser Welt. Und wir haben eine Wahrheit verstanden, aber sie hat uns noch nicht ergriffen. Wir können die Worte aufsagen, aber die Bedeutung hat unser Leben noch nicht verändert. Wir wissen Bescheid über die Liebe Gottes, aber wir erleben sie nicht in unserem Alltag. Aber in Römer 5, Vers 5 sagt Paulus nicht, dass der Heilige Geist uns ein paar Informationen über Gottes Liebe vermittelt, sondern dass er die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt, sie für uns konkret und erfahrbar macht. Ein Mann hat vor einer Weile mal erzählt, wie er als junger Christ oder was er als junger Christ erlebt hat. Er hat nämlich erlebt, dass der Heilige Geist ihm ganz persönlich diese Liebe Gottes vermittelt hat. Und er sagte, dass er in seinem Leben nur einige wenige Male erlebt hat, dass Gott in seinen Gedanken zu ihm in ganz konkreten, wahrnehmbaren Sätzen gesprochen hat. Aber diesmal war es so. Er erzählte, dass er als junger Christ ein Mensch ohne Selbstvertrauen war. Voller Schuldgefühle, voller Minderwertigkeitsgefühle. Und dass in seinem Herzen die Überzeugung steckte, dass er nicht liebenswert sei und dass er es nie sein würde. Nach außen konnte er das super überspielen. Aber innerlich waren diese Gedanken da und ergriffen immer mal wieder Besitz von ihm. Eines Abends, als er mal wieder so sehr down war, als er wieder sehr an sich und seinem Christsein zweifelte, da hatte er ein ganz kurzes Gespräch mit Gott, das eigentlich nur aus zwei Fragen und zwei Antworten bestand. Die erste Frage war: Herr, liebst du mich noch? Die Antwort war ganz einfach: Ja. Und der zweite Satz war: Aber ich tauge doch gar nichts. Und nun überlegt mal, was Gott da als Antwort gegeben haben könnte. Was würdet ihr jemanden antworten, wenn er zu euch käme und sagen würde: Weißt du, ich taug doch nichts? Wir würden doch versuchen, ihm das auszureden, ihm irgendwie auf die Schulter zu klopfen, ihm vielleicht mit einigen Bibelversen deutlich machen: Natürlich taugst du was, natürlich bist du wertvoll. Und schau, was Gott über dich sagt, und würden dann etwas zitieren. Dieser Mann erzählte, Gott hat zu ihm etwas ganz anderes gesagt. Als er sagte: Aber ich taug doch gar nichts, da sagte Gott: Das weiß ich. Und er erzählte dann: Mich hat selten etwas so berührt und mir so wohlgetan wie diese drei Worte. Denn jetzt wusste ich, Gott ist absolut ehrlich zu mir. Jesus sagte in diesem Moment zu mir: Ich weiß, dass du nach menschlichen Maßstäben nichts taugst. Als ich dich angenommen habe, habe ich genau gewusst, wer du bist. Ich habe mir keine Illusionen über dich gemacht. Aber ich wollte dich unbedingt trotzdem haben. Und er sagte: Noch heute, 20 Jahre später, gibt es Momente, in denen ich mich an diesen drei Worten aufrichte. Denn es hat in meinem Leben kaum etwas gegeben, was mir so viel Sicherheit und Stärke gegeben hat, wie dieser Zuspruch der Liebe Gottes ganz persönlich für mich in mein Herz. Sehen wir, Gott klopft uns nicht nur auf die Schulter: Ach, Kopf hoch, alter Junge, so schlecht bist du doch gar nicht. Sondern er weiß komplett über uns Bescheid. Er weiß Bescheid über unsere Stärken und über unsere Schwächen, über unsere Minderwertigkeitsgefühle, unsere Zweifel und über all die Abgründe, die in unserer Seele herrschen, von denen kein Mensch etwas ahnt. Er weiß Bescheid und er wollte dich trotzdem. Er weiß über mich, was ich nicht weiß, was ich vielleicht selber nicht wahrhaben will, und er wollte mich trotzdem. Er weiß die Dinge, die schon lange so erfolgreich versteckt werden. Und er liebt dich trotzdem. Und er wollte dich trotzdem und will dich immer noch. Und wisst ihr, es ist mir so wichtig, dass wir das heute nicht nur wieder hören, sondern dass wir das auch selber in unserem Herzen erfahren. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur diese Geschichte toll finden, wie jemand die Liebe Gottes erlebt hat, sondern dass wir es selber erleben, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt, damit wir Gottes Liebe eben nicht nur zitieren können, sondern damit wir ergriffen sind von ihr, ausgefüllt sind von ihr. Wie kann so etwas geschehen? Nun, ich glaube, man kann so ein Erlebnis wie das, von dem ich gerade erzählt habe, nicht einfach kopieren. Wir können nicht nach Hause fahren und die gleichen Worte gebrauchen und erwarten, dass Gott eben mal eben auch so zu uns spricht, wie er es damals zu diesem Mann getan hat. Ich denke, das wäre zu billig, das wäre zu formelhaft, und der Heilige Geist ist keine Formel, die man irgendwie anwenden kann. Der Heilige Geist ist eine Person, die an uns handeln möchte. Und eine Person kann man nur dadurch erfahren, dass man sich auf sie einlässt, dass man Zeit mit ihr verbringt, Gemeinschaft mit ihr sucht und sich ihr öffnet. Und darum ist es wichtig, dass wir uns nach solchen Begegnungen mit dem Heiligen Geist ausstrecken. Denn es gibt kaum etwas, was wir mehr brauchen, und wir haben es gerade gesungen, mehr als je zuvor, als dass die Liebe Gottes neu in unsere Herzen ausgegossen wird und wir ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft für Jesus bekommen. Der Heilige Geist möchte das tun, und er möchte diese Liebe Gottes, von der du schon x-mal gehört hast, für dich persönlich erfahrbar machen. sie wahrnehmbar machen, sie mit deinem Namen verbinden. Sehen wir, so war es auch bei der Taufe Jesu oder danach. Er wusste schon lange, dass er Gottes Kind war, dass er Gottes Sohn war, wie es heißt. Von Kind an wusste er das. Und schon als Zwölfjähriger hat er gesagt in Lukas 2, Vers 49, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das sagte er seinen bestürzten Eltern, die ihn gesucht haben. Rein verstandesmäßig war da alles klar. Aber diese besondere Bestätigung der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist tat ihm in dieser Situation ungeheuer gut. Denn sehen wir, bald danach befindet er sich in einem heftigen Kampf mit dem Teufel. Und als Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hatte, tritt er an ihn heran und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Und du wirst wieder was zu essen haben. Wenn du Gottes Sohn bist, bist du es denn wirklich? Dann beweis doch mal, dass es so ist. Aber Jesus hatte noch die Stimme des Vaters durch den Heiligen Geist im Ohr. Dies ist mein lieber Sohn. Und so konnte er antworten, gerade weil ich Gottes Sohn bin, brauche ich gar nichts zu beweisen. Ich weiß, der Vater hat mich von Herzen lieb und er wird zu mir stehen, er wird mich versorgen und der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es gibt Zeiten, da werden auch wir ganz ähnlich wie Jesus auf die Probe gestellt. Und als wir gerade dieses Vaterunser gesungen haben, habe ich mir gedacht, und führe uns nicht in Versuchung. Das ist wohl eins der am wenigsten erhörten Gebete Gottes, weil wir wissen, mit welchen Versuchungen wir es immer wieder zu tun haben. Bewahre uns vor den Versuchungen. Aber andererseits wachsen wir auch in diesen Versuchungen. Und dann kommt die Frage an uns, beweis doch mal, dass du Gottes Kind bist. Glaubst du das etwa wirklich, dass Gott so eine wie dich liebt? Und dann ist es natürlich gut, wenn wir einerseits mit Bibelstellen argumentieren können, wenn wir dann sagen können, da steht es, dass Gott mich lieb hat. Aber wisst ihr, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es noch viel wichtiger ist, dass wir diese Stimme des Heiligen Geistes in Erinnerung haben, dass wir es erlebt haben. Gottes Liebe besteht nicht nur aus ein paar vorformulierten Glaubenssätzen. Das sind nur tote Buchstaben, das sind nur auswendig gelernte Worte, sondern Gottes Liebe, das ist meine Erfahrung. Gott selber hat sie durch den Heiligen Geist ganz persönlich in mein Herz gesprochen. Übrigens, Jesus hat nicht gesagt, meine Schafe kennen meine Worte, sondern er hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Eine Stimme ist viel mehr als nur die Information, die in den Worten steckt. Und das ist ein großer Unterschied, ob wir nur die Worte Jesu kennen oder seine Stimme hören. Und darum ist es wichtig, dass wir uns nach solch einer Begegnung mit unserem Herrn ausstrecken und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass der Heilige Geist diese Liebe Gottes in unser Herz ausgießen kann. Und wir wollen noch einmal eine zweite Wirkung des Heiligen Geistes im Leben Jesu uns anschauen. Als Jesus in der Wüste dem Versucher widerstanden hatte, heißt es von ihm in Lukas 4, Vers 14, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Der Heilige Geist schenkt Kraft. Auch in diesem Punkt ist Jesus ein Vorbild für uns. Auch wir sollen diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Auch wir sollen in dieser Kraft leben. Nun, was ist eigentlich Kraft? Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Physikstudenten, Studentin hier unter uns haben, die uns das jetzt irgendwie wissenschaftlich erklären könnte. Lasst es uns einmal anschauen, in dem Sinne, dass wir in unseren natürlichen Bereich gehen, um dieses Verständnis von Kraft ein bisschen besser auf die Reihe zu bekommen. Wenn wir das Wort Kraft hören, dann denken wir manchmal an so einen muskelbepackten Powertypen, der morgens aufsteht mit den Worten, wo ist der nächste Baum, den will ich ausreißen. Aber wenn wir uns mal umschauen, dann stellen wir fest, dass Kraft in vielen verschiedenen Formen existiert. Die eine Kraft haben die meisten von uns schon auf dem Bau kennengelernt. Das ist die Kraft des Hammers, der an einer Stelle ganz gezielt auf einen Nagel einen Impuls abgeben kann. Dann gibt es aber auch die Kraft des Magneten, der ganz sanft, aber ganz natürlich, nachdrücklich anziehend ist. Dann gibt es die Kraft des Flüssigkeitsdrucks. Die gibt es zum Beispiel bei einem hydraulischen Wagenheber und ich war erstaunt, wie man mit ganz leichtem Druck große Lasten hochheben kann. Und es gibt die Kraft der Festigkeit. Wir haben es bestimmt schon mal bewundert, wenn so ein starker Baum stehen kann und er einfach nur steht, im Wind, im Sturm, im Unwetter. Und dann gibt es noch so ganz unscheinbare Kräfte, nämlich kleine Wurzeln. Sie können Riesenkräfte entwickeln und Beton durchbrechen. Ich habe von einer Begebenheit gehört, die das schön verdeutlicht. Auf einem Friedhof in Hannover gibt es ein interessantes Grab. Jemand, der wohl sehr atheistisch geprägt war, dem christlichen Auferstehungsglauben eins drüber geben wollte, ließ auf seinen Grabstein die Worte einmeißeln: Dieses Grab darf nie geöffnet werden, auch nicht am jüngsten Tag. Gott schaute sich das wahrscheinlich lächelnd an und sagte sich: Da muss ich keinen Blitz bemühen. Da muss ich nicht erbost draufhauen, um meine Ehre wiederherzustellen. Da reicht mir ein kleines Samenkorn. Also blies der Wind ein Samenkorn in eine Ritze in der Seite dieser Grabplatte. Der Samenkorn keimte, wurde ein kleines Pflänzchen mit Wurzeln. Er wuchs Jahr für Jahr zu einem kleinen Baum und ganz langsam begannen die Wurzeln, diese Grabplatte nach oben zu drücken. Und nach einigen Jahren war dieses Grab offen. Gott hat manchmal auch Humor und er macht sowas mit einem Augenzwinkern. Und er hat wohl gedacht, armer Kerl, was du gedacht hast, als du das hier verfügt hast. Ein paar kleine Wurzeln reichen aus, um deine ewige Grabplatte beiseite zu schieben. Aber sehen wir, so gibt es unterschiedliche Kräfte. Und welche Kraft wir gerade benötigen, hängt von der erwünschten Wirkung ab. Wenn ich einen Nagel in einen Sparren schlagen will, dann hole ich mir keinen Magneten, um den Nagel damit von der anderen Seite reinzuziehen, sondern da ist doch der Hammer das Werkzeug meiner Wahl. Wenn ich allerdings irgendwo in Schweden im Wald mich verlaufen habe, dann ist mir ein Hammer ziemlich egal und dann bin ich interessiert an der Kraft eines Magneten, damit ich mit dem Kompass herausfinden kann, wo ich lang gehen muss. Und dann wäre genau das die Kraft, die ich da brauche. Und ich möchte das jetzt aufs geistliche Leben übertragen. Es gibt für unser Leben als Christ ganz unterschiedliche Arten von Kraft, die der Heilige Geist uns gibt. Da gibt es die Hammertypen, die manchmal wichtig sind, die Gott gebraucht, um Widerstände zu zerbrechen. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch feinere Kräfte. Es gibt auch noch die magnetische Kraft. Menschen, die einfach Jesus anziehend machen. Wenn man die erlebt, bekommt man Appetit auf Gott. Es gibt die hydraulische Kraft, Menschen, die treu im Gebet Dinge vor Gott ausbreiten und so durch einfache Gebete schwere Lasten bewegen. Und es gibt die Kraft der Festigkeit, dass wir wie ein Baum stehen, auch wenn es um uns herum stürmt und tobt. Vielleicht stöhnen wir dabei ein wenig, aber dann stehen wir trotzdem. Und wenn der Sturm vorbei ist, stehen wir fester als vorher. Und es gibt die Kraft der Wurzeln, die Kraft der Liebe, die verschlossene Herzen öffnen kann. Sehen wir, der Heilige Geist möchte uns die Kraft geben, die wir brauchen, um in unserer eigenen Lebenssituation weiterzukommen, um denen weiterzuhelfen, die uns anbefohlen sind, denen weiterzuhelfen, die uns nahestehen, mit denen wir in Kontakt stehen. Und ich möchte uns jetzt zum Gebet einladen. Wir wollen gleich ein Lied singen und dann gemeinsam vor Gott treten. Und wer das Empfinden hat, dass sein geistlicher Akku quasi fast leer ist, wer in diesem Gottesdienst angesprochen worden ist von Gott, wer für sich gemerkt hat, ich brauche neu diese Kraft von Gott, ich brauche neu Kraft und Liebe durch seinen Heiligen Geist, oder wer einfach auch für die Zukunft dieser Gemeinde beten möchte, dafür, dass es vorangeht, dass Widerstände gebrochen werden, dass wir neue Richtungsweisungen bekommen, dass wir neue Menschen zu Christus ziehen, dass wir neue Liebe untereinander haben und durch diese Liebe verschlossene Herzen geöffnet werden, der kann gerne mitbeten. Und wir wollen einfach bedürftig zu unserem Gott kommen und wir wollen erwarten, dass er uns neu erfüllt mit seiner Liebe und Kraft. Und sehen wir, wir haben doch in unserem Alltag schon genug zu leisten. Es gibt die unterschiedlichsten Anforderungen, die an uns gestellt werden. Und ich möchte so gerne, dass etwas in unser Bewusstsein dringt. Gottesdienst ist nicht auch noch etwas, was ich ableisten muss. Gottesdienst ist nicht auch noch mal eine Sache, zu der ich Hauptsache pünktlich erscheinen muss, bei der ich mich korrekt verhalten muss, zu der ich möglichst noch etwas beitragen soll. Sondern ich wünsche mir, dass in uns der Gedanke Raum gewinnt, Gottesdienst ist etwas, wo ich auftanken kann, wo Gott mir neu begegnen möchte, wo ich die Stimme Jesu hören kann und nicht nur seine Worte. Gottesdienst ist etwas, wo ich nichts vorspielen muss, sondern wo Menschen mit mir und für mich beten, wo Gleichgesinnte sind, die genauso wie ich bedürftig zu Gott kommen, mit denen ich vor Gott treten kann. Und Gottesdienst ist etwas, wo ich neue Liebe und neue Kraft von Gott bekommen kann. Und dann ist Pfingsten nicht nur ein Erinnerungstag, sondern ein Tag der wirklichen Ausgießung des Geistes. Und ich möchte dich einladen, dass wir das gemeinsam suchen und dass wir uns von Gott und seinem Geist beschenken lassen. Wir wollen jetzt aufstehen, dieses Lied Geist des Vaters miteinander singen und danach möchte ich uns im Gebet leiten.